Ich stelle Ihnen mal meine Gäste der heutigen Sendung vor, mit denen wir heute fliegen. Zunächst Gundula Bartsch. Schönen guten Abend. Sie war Mitglied der Nationalen Drogen- und Suchtkommission im Bundesgesundheitsministerium. Sie ist Soziologin und Sozialpädagogin und lehrt als Professorin in Merseburg im Bereich Drogen und soziale Arbeit. Und außerdem hat sie den Begriff der Drogenmündigkeit geprägt, schreibt dazu gerade ein Buch. Mehr dazu später. Dann begrüße ich Christian Retsch. Schönen guten Hallo. Abend. Der Mann, der in Theorie und Praxis nahezu alles weiß über Halluzinogene und andere wirksame Pflanzen und ihren rituellen Gebrauch. Er ist Ethnopharmakologe und hat unter anderem den Stamm der Lacandonen-Indianer erforscht. Außerdem begrüße ich Walter Ziegel-Gensberger. Schönen guten Abend. Er ist Mediziner und Hirnforscher, zudem Pharmakologe, Physiologe und lehrt und forscht am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Sein Spezialgebiet ist neben Schmerzforschung das Thema Rausch, Sucht und Drogen. Und Sie waren am Amazonas und haben sozusagen einen drogenfreien Rauschzustand erlebt.
Ja, das war ganz toll. Wir fuhren auf diesem Rio Negro unter einem fantastischen Sternenhimmel, der sich ja in diesem dunklen Wasser spiegelt. Und wir waren natürlich irgendwo so latent natürlich umgeben von all diesen Indianern und von diesen ganzen geheimnisvollen Urwäldern und hatten so das Gefühl, ja, es passiert jetzt irgendetwas. Wir hatten aber keine Drogen genommen, aber dieser wunderbare Himmel, diese Ruhe, diese absolute Stille auf diesem Wasser. Ich merkte plötzlich, wie ich irgendwie so in einen Schwebezustand kam, in ein Gefühl, das ich mir vorstelle, das auch auftritt, wenn man dieses ozeanische Gefühl hat, wenn man eine Droge nimmt. Es kann also durchaus auch ein solcher Zustand eintreten, völlig drogenfrei, einfach durch die Fantasie, durch die Gegebenheit.
Ich habe versucht, mich da durchzuwursteln, sozusagen, wie die Neurophysiologie der Sucht des Rauschs funktioniert. Und eine der wenigen Sachen, die ich glaube, kapiert zu haben, ist, egal was ich sozusagen einwerfe, und auch Ihr Erlebnis am Amazonas, es läuft letztlich immer über unser Dopaminsystem. Können Sie das erklären, wie das funktioniert?
Ich bin ziemlich sicher, dass Sie da auch recht haben damit, weil wir haben so eine gemeinsame Endstrecke, wo alle Drogen, die genommen werden, auf ein Dopaminsystem, das wir als Belohnungssystem oder Bewertungssystem im Gehirn haben. Es gibt verschiedene Wege, die dorthin führen, die aber alle gemeinsam haben, dass sie Dopamin freisetzen in bestimmten Hirnstrukturen. Dopamin scheint ein ganz wesentlicher Transmitter zu sein, ein Neurotransmitter, ein Molekül, das also Informationen überträgt von einer Nervenzelle zur anderen. Es ist sicherlich aber nicht der einzige Überträgerstoff, der hier eine Rolle spielt. Es ist nur der Transmitter, auf das diese Substanzen alle einwirken. Und ich glaube, dass, das wissen wir heute, sicher bei Spielsucht zum Beispiel, genauso wird dieses Dopaminsystem genauso aktiviert wie bei Alkohol, bei Heroin, bei Cannabis und so weiter. Und sicherlich auch bei dieser Tour über den Rio Negro bei Sternenlicht.
Also es ist doch eigentlich Quatsch, im Grunde genommen synthetische und natürliche Drogen beispielsweise zu unterscheiden.
Ich glaube, ja. Das sollte man einfach mal ad legen. Und ich glaube, da ist überhaupt ein Umdenken in der Drogenpolitik etwas angesagt. Ich glaube, das, was auch schon mit diesen Ökodrogen jetzt so im Moment diskutiert wird, das halte ich für eine Fehlentwicklung. Mhm. Und wir sollten uns auch mal darüber klar machen, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen legalen und illegalen Drogen. Das ist völlig unmöglich. Ja? Und dass die wirkliche Bedrohung der Gesellschaft durch die legalen Drogen kommt, die auch heftig beworben werden, nach wie vor, nur um eine Zahl zu nennen, wir haben 150.000 Tote durch legale Drogen, die auch noch beworben werden.
Jedes Jahr.
Und wenn Sie jetzt die Illegalen alle zusammenfassen, dann bleiben Sie bei etwa 2.000. Jeder ist zu viel, natürlich, aber man sollte die Perspektiven und die Proportionen so ein bisschen sehen.
Wenn man das hört, also wie stark das in unsere Biologie eingebaut ist, Serotonin, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, spielt auch noch eine Rolle, ist schon bei ganz primitiven Lebewesen zu finden, dann scheint das doch so zu sein, als ob wir, egal in welcher Kultur wir uns befinden, immer Rauschzustände suchen und auch brauchen.
Klar. War das eine Frage an mich?
Das war eigentlich eine Frage, weil es eine Menge von Leuten gibt, die das nicht sagen würden. Die sagen würden, also Rauschzustände, das ist was künstlich Erzeugtes, das brauchen wir nicht unbedingt und wer gesund leben will, lebt auch ohne Rausch.
Wie kann man denn sagen, dass etwas künstlich erzeugt ist, wenn es von der Einnahme einer Pflanze abhängt? Wie kann man das sagen? Also gibt es nichts Natürlicheres, als eine Pflanze einzunehmen oder einen Pilz zu essen? Das ist wirklich naturidentisch, hundertprozentig. Da gibt es nichts mit künstlich. Und das, was diese Pflanzen und Pilze eventuell in uns auslösen können, ist auch nichts Künstliches, sondern ist etwas, was uns angeboren ist. Eine Fähigkeit zur ekstatischen Erfahrung, eine Fähigkeit zur Trance-Erfahrung, eine Fähigkeit generell zu alternativen, gewöhnlich nicht immer wahrnehmbaren Bewusstseinszuständen. Das ist uns angeboren. Und weil es uns angeboren ist, gibt es auch die Verhaltensweisen, die damit zu tun haben, mit dieser angeborenen Tendenz so umzugehen, dass sie für den entsprechenden Menschen nützlich, sinnvoll sein können, aber bei jemandem, der das anders anwendet, eventuell unnützlich und sinnlos sein können.
Ich nehme an, Frau Barstedt, dass die Leute, für die Sie gearbeitet haben, das Bundesgesundheitsministerium, diese Haltung nicht unbedingt gut fand, oder?
Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr ängstlich ist, Angst hat vor Rausch. Und man kann es auch ein ganz klein bisschen verstehen, denn wir sind eine Gesellschaft, in der sehr viel Technik da ist, sehr viel Vernetzung. Und das bedeutet, dass die Anforderung an den Einzelnen, sich normgerecht zu verhalten, berechenbar zu verhalten, so wie die Handlungsroutinen festgelegt sind, die genau auch einzuhalten, dass diese Anforderungen immer wieder steigen. Das heißt, für ein solches Leben in dieser Gesellschaft, da stört der Rausch. Das hat eigentlich mit der Aufklärung begonnen. Ne? Da war immer sozusagen die Vernunft des Menschen, die ist da sehr stark in den Vordergrund gerückt worden. Und man hat immer gesagt, eigentlich bis heute, der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch seine Vernunft und die kann er nicht aufs Spiel setzen, indem er sich berauscht. Ich persönlich stimme dir natürlich zu, Christian, dass der Rausch, vielleicht muss man darüber viel mehr nachdenken, welche Funktionen er im Einzelnen hat. Es ist nicht eine, sondern sehr viele. Ich denke, dass wir faktisch ja auch eine nächste Chance haben. Dieses Bedürfnis der Menschen, wenn man es dann auch in seinen Funktionen ganz gut auch legitimieren kann, könnte man ja auch dem Raum geben. Raum insofern, weil wir auch zunehmend mehr Freizeit haben, die ja gar nicht gebunden ist darin, dass wir unsere physischen und psychischen Kräfte wirklich absolut verausgabt haben und das reproduzieren müssen. Das heißt, es gäbe in unserer Gesellschaft nicht nur an vielen Stellen die Notwendigkeit, auf den Rausch zu verzichten, sondern wir hätten auch viele Stellen zu sagen, an diesen Stellen kann Rausch auch ausgelebt werden, in Regeln, in Ordnungen und so weiter.
Ich hake noch mal ein bisschen früher ein mit der Vernunft. Also das ist ja ein wichtiger Begriff, klar, in unserer Kultur, in der Philosophie gewesen. Latent wird in der Hirnphysiologie Vernunft so mit Frontalhirn gleichgesetzt. Und kann man argumentieren, was ja einige Leute zu tun scheinen, dass sie sagen, ja, wenn du Drogen nimmst, wie auch immer, ob sie grün sind oder synthetisch hergestellt sind, veränderst du die Gehirnchemie dermaßen, dass du das, was Vernunft ist, sozusagen entkoppelst. Stimmt das?
Ich glaube, dass in dieser sehr strikten Form stimmt das sicherlich nicht. Das ist immer ein Dosiseffekt, das ist ganz klar. Aber was wir eben auch schon gehört haben, wir haben wahrscheinlich in unserer Entwicklung zuerst mal einfach solche Dinge gegessen, was in der Natur wuchs. Das war nicht eine Droge, sondern etwas ganz Gottgegebenes. Es wurde gegessen und dann merkte man, es tut gut oder es hilft dagegen. Und so hat sich wahrscheinlich eine Pharmakologie auch entwickelt.
Gilt ja sogar für Kokain beziehungsweise die Ursprünge des Kokains.
Das war sicherlich sehr lange bekannt und es gibt wahrscheinlich kein Volk, das nicht irgendwelche mystischen irgendwelche Drogenrituale auch in ihren Entstehungsmythen hat. Das kommt sehr häufig vor und ich glaube, dass das insbesondere auch in Südamerika oder auch in Amerika, in Nordamerika sehr intensiv auch immer noch sozusagen das Wissen der Stämme ist. Und das, was Sie aber jetzt angedeutet haben, ist diese Teilung zwischen dem vernünftigen Gehirn sozusagen, ja, und dem mehr emotionalen Frontalhirn. Das halte ich für eine ganz falsche Entwicklung. Weil wir davon ausgehen müssen, dass das Gehirn nicht hierarchisch geordnet ist. Das war ein Irrtum. Ein Irrtum, ja, wirklich ein Irrtum, für der sich viele Jahre sicherlich auch in den Lehrbüchern noch halten wird. Hierarchisch höhere Hirnstrukturen. Ich glaube, diese ganzen Hirnstrukturen, über die wir jetzt dann auch zu reden haben, die reden auf Augenhöhe. Nur so ist es überhaupt möglich, diese konzertierte Aktion, die ja auch für einen Drogeneffekt notwendig ist, überhaupt auszulösen. Natürlich werden wir mit dem bildgebenden Verfahren sehen, dass zum Beispiel bestimmte Anteile im Frontalhirn besonders aktiv werden. Aber das heißt nicht, dass der Rest des Gehirns daran überhaupt keinen Anteil nimmt. Das sind Akuteffekte. Über längere Effekte, die vielleicht im Frontalhirn vielleicht ausgelöst werden, wird sich auch das Gehirn ganz grundsätzlich verändern. Und so wird sich auch zum Beispiel im Rahmen einer Meditation, die Sie auch im Beitrag gezeigt haben, sich ganz nachhaltig auch das Gehirn verändern. Wir werden sicherlich irgendwann mal in der Lage sein, so etwas durchaus auch mal noch genauer zu verifizieren, was auf der Ebene der Nervenzelle passiert, was auf der Ebene der chemischen Sprache zwischen Nervenzellen passiert. Das ist ja heute ein sehr heißes Eisen. Wir können dem Gehirn sozusagen salopp gesagt beim Fühlen und Denken zuschauen, aber wir sind noch weit davon entfernt, das wirklich auch zu verstehen.
Da trifft sich ja die Außenansicht, also der Wissenschaft sozusagen, was unser Bedürfnis Rausch angeht, mit der Innenansicht, oder? Also eine ganzheitliche Erfahrung, das ganze Gehirn ist beteiligt, Vernunft und Gefühl sind beteiligt.
Wir müssen als erstes feststellen, dass Vernunft ein Begriff ist, der aus unserer Kultur und Sprache entwächst. Mhm. Vernunft gibt es nicht automatisch bei allen Völkern. Und die Völker, die heutzutage noch in ihren Traditionen leben, die kennen solche Begriffe gar nicht. Und die kann man auch in ihrer Sprache nicht übersetzen. Und es ist auch sinnlos, weil es hat nichts mit dem eigentlichen Leben zu tun. Das, was mit dem Leben zu tun hat, ist, was bin ich? Was mache ich hier? Wohin gehe ich? Wozu gibt es andere Menschen? Wozu gibt es dieses Universum? Das sind die entscheidenden Fragen. Vernunft spielt da keine Rolle. Die Frage ist nach dem Sinn des Seins. Warum sind wir? Warum müssen wir sein? Was hat das Sein für eine Bedeutung für uns? Und ist es eine Herausforderung an uns, darüber nachzudenken? Und das zu beantworten, kann überhaupt kein einziger Kultus, keine Wissenschaft, keine Geistesrichtung, nichts. Wir bleiben immer wieder dastehen, wo die antiken Autoren gesagt haben, hier beginnt das mystische Wissen, da hat die Vernunft keinen Platz mehr.
Kommen wir denn damit Drogen weiter?
Nee, kommen wir auch nicht. Der Name Droge ist ganz einfach definiert. Droge heißt etwas Getrocknetes, was in den Handel gebracht wird, was über Apotheken und Drogerien verkauft wird, heutzutage in Supermärkten wie Pfefferminz und Kamille, Melisse und so weiter. Ein Begriff wie Droge ist etwas, was man in einer sachlichen Diskussion nicht benutzen sollte, weil es keine Definition dafür gibt.
Gut, in einem Pharmakologie-Lehrbuch werden Sie natürlich eine Definition finden, was Drogen sind. Das sind Substanzen, die man sich wiederholt zuführt, um einen Effekt zu bekommen, der angenehm bewertet wird. Und der dann im Extremfall dazu führt, dass man alles andere an Aktivität hinten anstellt, nur noch um an die Droge zu kommen.
Ist so das bei Pfefferminz und bei Kamille so?
Ich könnte mir vorstellen, dass man hier einen sehr weiten Begriff fassen müsste. Zum Beispiel würde man Kaffee heute, wenn man das genau untersuchen würde, durchaus auch unter die suchtmachenden Stoffe einordnen. Mhm. Kaffee, wenn Sie gerne Kaffee trinken und 3-4 Tage keinen Kaffee kriegen, dann werden Sie schon ganz schön nervös oder aufgeregt und suchen nach diesem Kaffee.
Am ersten Morgen,
wenn Sie entsprechend...
Können wir, glaube ich, alle bestätigen.
Ich glaube, das können die meisten bestätigen, dass das durchaus diesen Aspekt hat. Nur hier ist einfach der Begriff Droge umgangssprachlich einfach nicht angesagt. Es wird nicht verwendet.
Ja, aber wie können wir denn einen umgangssprachlichen Begriff für eine exakte Auseinandersetzung auf wissenschaftlicher Ebene benutzen? Das geht nicht. Es ist sinnlos.
Ist richtig, weil die Politik das auch nicht macht. Die Politik geht umgangssprachlich damit um und damit löst es natürlich jedes Mal diese Drogendiskussion aus. Und man hört auch schon, zum Beispiel, wenn über Alkohol gesprochen wird, dann wird nicht über Drogen gesprochen. Sie haben es ja Gott sei Dank wirklich differenziert, dass Alkohol die Droge Nummer eins ist bei uns. Wir sind eigentlich genau eine Alkohol- und Nikotin-Drogengesellschaft. Das spielt bei uns die ganz große Rolle. Und wenn Sie politisch aber sehen, dass die Drogenpolitik sich in erster Linie, es hat sich ein bisschen geändert, aber in erster Linie immer auf die illegalen Drogen gemünzt war. Und die Wirkung einer Droge hängt auch von diesem Setting, von diesem politischen Setting, von der Akzeptanz ab. Das, was Sie angedeutet haben, kann ich voll verstehen, dass zum Beispiel in einem Stamm, in dem diese Substanzen akzeptiert sind, wo sie einfach zur täglichen Routine, zum täglichen Essen oder zum Ritual gehören, dass dort das überhaupt kein Problem im engeren Sinne ist.
Vielleicht,
Frau Barschau, kurz.
Ja, Sie haben das jetzt gerade schon eingeführt. Also ich finde, man könnte erstmal etwas ideologiefreier wahrscheinlich reden, wenn man sagt, es sind psychoaktive Substanzen. Richtig. Denn das ist ihr Hauptwirkungsspektrum. Und damit haben wir es erstmal befreit von diesem wirklich verelendlichen Begriff Droge, ja, der all die Konnotationen hat, die Sie gerade beschreiben. Denn es ist ja durchaus nicht so, wenn man sich wirklich die Konsummuster anschaut, dass diese psychoaktiven Substanzen regelmäßig genommen werden, dass sie Sucht erzeugen. Da gibt es sozusagen so viele verschiedene Entwicklungen dazwischen, dass die einfach vereinnahmt sind mit einem solchen, sage ich mal, Begriff, der durch die Medizin auch schon sehr besetzt wird. Und deswegen wäre wahrscheinlich ein großer Gewinn, das zurückzuholen und zu sagen, wir diskutieren um psychoaktive Substanzen. Und da fragen wir mal, was bringen die, was haben sie, was gibt es für die Gefährdung, wie kann man damit umgehen?
Drogenpolitik, Frau Barsch, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es hat sich nicht wirklich viel geändert in der Drogenpolitik. Warum eigentlich?
Naja, das müsste man wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen sehen. Also in Bezug auf diejenigen, die nun tatsächlich als verelendete Süchtige in Erscheinung treten. Da hat sich mit der Substitution, mit der Originalstoffvergabe schon auch eine Menge getan. Das kann sich die Gesellschaft auch gut leisten, weil es sind ja immerhin diejenigen, die es eben nicht geschafft haben, ganz offensichtlich mit diesen Substanzen umzugehen. Auf der Ebene, wo es eigentlich darum gehen müsste, sozusagen dieses Wissen etwas breiter zu machen, da leben wir immer noch in sehr starken Tabuisierungen. Wir stehen immer noch vor dem Dilemma, dass wir sehr manipulative Informationen weitergeben, selbst wenn man ins Internet schaut. Und dass bestimmte Erfahrungen gar nicht zugelassen werden. Also keiner aus unserer Runde würde wahrscheinlich für freiwillig sagen, er hätte die oder die oder die Substanzen konsumiert, weil man sofort belegt wird.
Herr Rätsch ist vielleicht eine Ausnahme.
Weil man sozusagen belegt wird sofort mit Stigmata. Denn wenn ich vorhin gesagt habe, der Geist soll nicht berauscht werden, wir brauchen den nüchternen Verstand, ne? Also das ist ja das Wortspiel. Und dann heißt es ja eigentlich auch, dass derjenige, der Drogen nimmt, offensichtlich ein Defizit hat, irgendein nicht bewältigtes Problem oder irgendeine andere schwierige Problemlage, die dafür sorgt, dass er diese Droge nimmt.
Was sein kann, aber nicht sein muss.
Dass für die Mehrheit eigentlich wirklich Genuss, andere Bewusstseinszustände, eine andere Symbolik ich glaube, Ernst Jünger hat gesagt, wir schleppen an uns, ich sage das jetzt mal übertrieben, wir schleppen an unserem Bewusstsein, und das wäre vielleicht auch ein großes Bedürfnis, dieses einfach mal loswerden zu können für eine kurze Zeit. Ja, vielleicht sind es solche Bedürfnisse, die dahinter stehen. Die werden aber gar nicht als legitim akzeptiert.
Ne? Sie forschen ja nun ganz, ganz konkret, unter anderem mit Cannabis-Rezeptoren beziehungsweise mit Cannabis. Die Diskussion gibt es seit den 60er Jahren. Viele finden sie ziemlich lähmend. Im Grunde genommen werden Sie doch auch als Forscher immer noch stigmatisiert, weil Sie sich mit so einem Teufelszeug wie Cannabis abgeben.
Ja, das war natürlich, zuerst waren es die Opiate, die uns sehr beschäftigt haben. Da hat sich etwas getan, es ist ein gewisser Sinneswandel da. Opiate werden heute wesentlich liberaler verordnet. Und siehe da, es sind nicht mehr Junkies auf der Straße. Das ist ja nun wirklich auch der Beweis dafür, dass Opiate nicht so das Teufelszeug sind, sondern wirklich auch in der Schmerztherapie insbesondere absolut der Goldstandard nach wie vor sind.
Ja, was ja für Cannabis eigentlich auch gilt, also Cannabis, gerade Schmerztherapie. Ja,
Cannabis ist in der Schmerztherapie sicherlich auch von großem Vorteil, aber da würde ich es sogar noch als etwas anderes sehen. Nicht nur als Schmerzmittel, weil die schmerzstillende Wirkung ist da gar nicht so im Vordergrund. Wir wissen heute, dass Cannabis zum Beispiel auch beim Lernen hilft, beim Vergessen von unangenehmen Erinnerungen. Und das ist ja eigentlich das Wesen, zum Beispiel beim chronischen Schmerz, dass sich jemand ständig an diese fürchterlichen Situationen erinnert fühlt und auch wenn er den Schmerz im Moment gar nicht hat, einfach schon in der Antizipation, in der Erwartung schon ständig leidet. Und da hilft zum Beispiel Cannabis sehr schön. Und ganz wichtig, zum Beispiel in der Palliativmedizin, die ja heute immer mehr aufgebaut wird, gar nicht nur in der Onkologie, nicht nur in der Therapie von Sterbenden, sondern auch sozusagen Menschen im höheren Lebensalter, die irgendwelche konsumierenden Krankheiten haben, denen kann man mit Cannabis zum Beispiel den Appetit wieder zurückbringen. Denen kann man Lebensqualität geben, ohne sie jetzt mal salopp gesagt zuzudröhnen. Die sind durchaus kontrolliert und es freut mich, was ich eben höre, dass man einfach mal auch ein Bewusstsein schaffen sollte, dass man hier etwas gar nicht in die Hand nimmt, nur weil man irgendwo sagt, das ist Teufelszeug. Das ist natürlich völlig unwissenschaftlich, aber es ist vielleicht politisch oft ganz, ganz toll, sowas im Bierzelt laut zu sagen.
Was man ja auch noch vielleicht erwähnen sollte, ist, dass wir einfach in unserem Körper unglaublich viele Cannabis-Rezeptoren haben.
Richtig.
Das muss ja einen physiologischen Sinn haben.
Das ist ja ein neues Prinzip, das wir gefunden haben in den letzten Jahren. Jede Nervenzelle, wir haben 100 Milliarden davon, ist in der Lage, cannabisartige Stoffe auf Kommando zu produzieren, die dann im Gehirn herumdiffundieren und bestimmte Übertragungsmechanismen modulieren können, also beeinflussen können. Also es muss ein enormes Prinzip sein, das sozusagen über dieses Cannabis-System dabei abläuft. Wir sprechen von Endocannabinoiden. Da gibt es mittlerweile drei, die eindeutige Wirkungen im Zentralnervensystem haben. Und eine davon ist dieses Vergessen von aversiven, unangenehmen Gedächtnisinhalten, aber auch ein zellschützender Effekt ist da. Auch eine Modulation von kleinen neuronalen Verbänden, die mit Sucht zum Beispiel sehr eng gekoppelt sind, mit Erinnerung, mit Emotion, wird durch diese Cannabis-Maschinerie beeinflusst. Und hier dürfen wir uns auf gar keinen Fall durch diesen Hexenwahn, der sich da aufbaut im Zusammenhang mit der Drogendiskussion, diese Instrumente sozusagen aus der Hand nehmen lassen und sagen, wir dürfen darüber nicht mehr forschen. Es klang ja schon an, wir haben Rezeptoren dafür. Diese Rezeptoren werden durch diese Substanzen besetzt. Und wenn man genau hinschaut, sind sehr viele Entwicklungen in der Psychopharmakologie, die ja nun sehr, sehr wichtig ist für die Psychiatrie und für die Medizin insbesondere, die hätten wir nicht gefunden, wenn wir diese Substanzen nicht zuerst untersucht hätten, wo sie wirken. Da war natürlich vieles Zufall, weil wir über das Gehirn einfach viel, viel zu wenig wissen, auch wenn dieser Enthusiasmus über die schönen bunten Bilder da immer wieder aufschwingt und man sagt, ja, wir können ja so ins Gehirn reinschauen und können da alles so analysieren. Da sind wir noch sehr, sehr weit weg und da wäre Demut angesagt.
Wir haben ja eben Stichwort Hexenwahn gehabt. Wir haben uns während der Film lief unterhalten, dass es eigentlich gar keine überlieferten Rezepturen gibt, also Gesamtrezepturen.
Ja, es gibt nichts. Also in den Hexenprozessakten, da wird vielleicht mal auf eine Hexensalbe hingewiesen, aber niemals auf die Inhaltsstoffe und niemals auf genaue Rezepturen. Das, was wir heute kennen als sogenannte Rezepte für Hexensalben, das sind alles erdachte Konstrukte frühneuzeitlicher Ärzte des 16. Jahrhunderts, die sich überlegt haben, welche Kombination von welchen Wirkstoffen könnte bewirken, dass man glaubt, aus dem Körper auszutreten, ein Flugerlebnis zu haben, zu einer Orgie auf dem Blocksberg zu fahren und dort sich in aphrodisischer Supergenüsslichkeit amüsiert. Wie kann das sein? Das ist die Frage. Das ist ein ganz bestimmter kognitiver Plan für eine Strukturierung einer möglichen Rauscherfahrung.
Das spielt ja mal eine gewisse Rolle, wenn heute, also wir haben es ja Ökodrogen genannt, ja, wenn es diesen, Bundesministerium für Gesundheit warnt ja auch wieder davor, wenn es diesen Run auf das gibt, was in unseren Gärten wächst, also ob das nun die Engelstrompete ist oder ob es die Pilze sind oder was auch immer.
Naja, das Gefährlichste, was in unseren Gärten wächst, ist der Eisenhut, die absolut giftigste Pflanze Europas. das sehr beliebt bei Floristen und sehr beliebt bei Gartenfreunden. Das ist wirklich gefährlich, aber es passiert nie was damit. Also wir müssen wirklich von diesem Wahn uns entfernen, über anderer Leute Tätigkeiten zu urteilen.
Gibt es denn einen Run auf diese Ökodrogen?
Also ich weiß sowieso nicht, was das Wort Ökodroge sein soll. Also ich weiß auch nicht, was Ökofleisch ist. Ich weiß, was gut schmeckendes Fleisch ist. Und ich weiß, was gut schmeckende Stoffe sind, die in irgendeiner Weise meinem System wohltun. Aber das, was bei uns als Ökodrogen bezeichnet wird, ist ein schwammiger Begriff, der keine Bedeutung hat. Solange der nicht 1A klassifiziert, definitorisch bestimmt ist, ist er unwesentlich und bedarf nicht unserer Diskussion.
Genau, wie der Begriff Drogen auch, ja, sorry.
Vielleicht kann man auch noch mal den Blick darauf wenden. Wir haben lange Zeit in unserer Kultur eigentlich nur eine einzige Droge als Genussmittel zugelassen, nämlich den Alkohol. Und da haben wir sozusagen eine große Drogenkultur gehabt, nämlich die Alkoholkultur. Aber wir leben inzwischen in einer Zeit, in der wir ja insgesamt sozusagen pluralisieren und differenzieren unsere Lebensstile. Unsere Art, wie wir essen zum Beispiel, kommt aus aller Herren Länder. Wir kleiden uns auf sehr verschiedene Art und Weise. Also man spricht eigentlich in der Soziologie von einer Pluralisierung der Lebensstile. Und der folgt natürlich auch eine Pluralisierung der Drogenkonsumstile, wenn man das möchte.
Wie wäre es denn mit einer Globalisierung des Rausches? Wir haben im Deutschen ein Wort, Rausch. Das wirklich speziell ist, wenn man die Linguistik der indogermanischen Sprachen betrachtet. Das Wort Rausch im Deutschen ist nicht übersetzbar in keine einzige andere Sprache. Wenn man es ins Englische überträgt, wird es als Intoxication bezeichnet, als Vergiftung. Das ist es nicht. Der Rausch ist ein Zustand, der unserem Nervensystem zu eigen ist, dem, dass wir mit unserer genetischen Erbe bekommen haben. Der Rausch ist nichts Fremdes, sondern ist eine Eigenschaft unseres Geistes. Wie dieser Rausch ausgelöst wird und wie dieser Rausch gesellschaftlich, kulturell integriert werden kann, das ist die Frage. Es kommt darauf an, was machen wir eigentlich mit unserem Bedürfnis, nicht immer dem Alltagstrott zu folgen?
Ja, das ist absolut d'accord. Also ich will eigentlich nur sagen, weil es ging ja um die Ökodrogen. Und da finde ich, ob das jetzt ein Trend ist, wir leben in einer Zeit, wo permanent sich andauernd Trends abwechseln. Man kann sich bloß mal die kurze Halbwertszeit der Alkopops anschauen. Ne? Wenige Jahre, dann ist es schon wieder vorbei. Dann haben diese Substanzen mal eine Konjunktur, dann diese. Das wechselt sehr schnell. Und da hast du recht, Christian, der Oberbegriff, obwohl ja nicht alle Substanzen auch so konsumiert werden, dass sie berauschen. Ne? Also bei Alkohol haben wir auch sehr verschiedene Arten, wie wir damit umgehen. Ne? Und da ist aber sozusagen die ganz große Frage, die ich nicht übersehe, dass die modernen Gesellschaften diese Frage beantwortet haben auf eine vernünftige Weise, ist, wo hat der Rausch eine Berechtigung? Wo können wir ihn ausleben, ohne dass wir ausgeschlossen werden? Und in welchen Formen? Ich finde es zum Beispiel sehr tragisch, im Moment die Debatte um die saufenden Jugendlichen. Was wir da beobachten ist, dass es offensichtlich im Moment in bestimmten Gruppen einen Trend gibt, sich wirklich sehr stark zu betrinken. Das Traurige daran, was ich sehe, ist, ich habe mir angeguckt, die Fälle, die in Berlin aufgetreten sind, die aufgegriffen wurden und ins Krankenhaus verbracht wurden, die waren immer ganz alleine. Das heißt, es gab früher mal wenigstens unter Jugendlichen in meiner Generation, man hat sich betrunken, aber man hat aufeinander Acht gegeben. Ne? Also es waren nicht alle gleichermaßen beteiligt, man hat Fürsorge füreinander getroffen, dass niemand Auto fährt, dass niemand in den Verkehr läuft und so weiter. Das heißt, es gibt ja eigentlich Grundideen dazu, wie kann ein Rausch so ausgelebt werden, dass er nicht die Chancen auf ein geglücktes Leben verstellt.
Da wären wir bei den Ritualen. Ich eigentlich
genau. Der positive Nutzen des Rausches. Ja. Das ist eine Frage.
Das ist aber eine gewisse Gefahr. Nur um auf den Alkohol ganz kurz abzuheben. Wir wissen heute, dass Jugendliche oder überhaupt Menschen, die ängstlich sind, natürlich die anxiolytische, die angstlösende Wirkung des Alkohols besonders intensiv erfahren. Und die empfinden natürlich, und mit Recht, Alkohol etwas besonders Angenehmes. Dass sie sagen, toll, ich fühle mich plötzlich richtig frei, locker, ich bin auf der Party nicht mehr der Langweilige, ich traue mir plötzlich Mädchen anzusprechen und so weiter. Und das bleibt im Gehirn als solches hängen. Und deswegen ist die Gefahr hier, dass er bei der nächsten Gelegenheit, wenn er wieder so ängstlich ist, auch wieder trinkt. Und das ist natürlich auch etwas, was ganz grundsätzlich wahrscheinlich in all diesen Drogen drin ist. Sie werden ja nur wiederholt, wenn sie mal angenehm waren. Und dass man sagt, es bringt mir was, es bringt mich weiter. Und eine Anxiolyse durch Alkohol ist ja für das System jetzt mal kurzfristig betrachtet ja eigentlich gut. Er ist plötzlich in der Party dabei, kriegt sozialen Kontakt. Natürlich wissen wir alle um die schlimmen Folgen.
Ich finde die Lebensgeschichte toll. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es handelt sich hier um so ein Phänomen der Drogenverschiebung, habe ich das mal genannt, Drogenübertragung, könnte man sagen. Also ich wechsle sozusagen von einem System in das andere System. Wie soll ich das eigentlich deuten? Geht es nicht eigentlich in beiden Fällen um dasselbe? Also ich will nicht so langweilig leben und ich will unter Umständen anders leben und ich will bestimmte Rauschzustände haben.
Ja, man möchte erfüllt sein. Man möchte ein Leben leben, was einen befriedigt. Und was jemanden befriedigt, ist völlig unvorhersehbar. Das kann also von Individuum zu Individuum total unterschiedlich sein. Aber was angestrebt wird, ist ein Leben in Befriedigung, ein Leben in Glück, wie auch immer das definiert sein mag, und ein Leben in Erfüllung, und zwar in Bezug auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Weil das ist etwas, was unsere Kultur nicht schafft, vorzugeben, und was also deswegen aus Religionen und esoterischen Gruppierungen und so weiter rausgenommen wird und irgendwie so verbreitet wird.
Aber Stichwort Religion, also ist das ein Erbe des Protestantismus, dass wir doch im Grunde genommen weitgehend in unserer Gesellschaft sagen, ist ja alles nett mit dem Sinn und ist ja alles nett mit dem Rausch, aber bitte arbeite dafür, tu was dafür und werf nicht irgendwelche Pillen ein oder rauch irgendwelche Sachen, arbeite dafür.
Das ist Puritanismus. Und das ist etwas, womit die ganze Welt, alle Kulturen immer mit zu tun haben, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie sich es zu einfach machen. Aber was ist denn bitte schön daran verkehrt, es sich einfach zu machen? Wir versuchen uns das Leben so einfach zu machen wie möglich, damit wir es genießen können, damit wir für unsere Mitmenschen eine Freude sind, eine Quelle der Freude und des allgemeinen Wohlbefindens.
Vielleicht, wenn man sich anschaut, wie Abhängigkeit definiert wird, dann ist eines der wichtigen Muster da drin, dass es sagt, es ist ein verfestigtes Muster. Also sozusagen, mir fällt nur ein, dass ich das so tue. Ja? Also auch jemand, der Alkohol trinkt und sehr abhängig trinkt, der trinkt es auch kaum noch zu Genuss, sondern der hat ein ganz spezielles Muster, was er trinkt, wie viel er trinkt und in welcher Art er es trinkt.
Ja, und dass er andere Aktivitäten aufgibt.
Und ich wollte eigentlich dazu sagen, dass sozusagen solange eine Geschichte sich so nicht verfestigt, dass es destruktiv wird und unsere anderen Möglichkeiten einschränkt, kann man eigentlich nicht eine logische, sachliche Begründung finden, warum es dann eigentlich nicht gut sei.
Also wenn es mir schlecht geht und ich habe andere Alternativen als zu saufen, möglicherweise mit einem Freund zu reden oder zu laufen oder zu meditieren, genau.
Ich schmeiß die Tür, wenn
solange
ich
es ist in Ordnung.
Wütend bin, ne? So,
auch also, gelegentlich mal.
Ja, also ich sage meinen Studenten, haben sie mindestens 5 Möglichkeiten, wenn sie frustriert sind, damit umzugehen. Und wenn darunter eine ist, dass man auch mal trinkt, dann ist das in Ordnung. Ich habe aber 5 andere Varianten.
Ja, extremes Laufen ist sicherlich nur sozial akzeptiert. Das ist klar. Da sagt man, gut, Joggen, das ist wunderbar, da macht er was selber. Im Endeffekt macht er auch diese Endorphine frei in seinem Körper. Da tut er interessanterweise etwas ganz Analoges, was er vorher durch sein Schusssetzen gemacht hat. Und das, was er als letzte Bemerkung sagt, dass er etwas Gutes tut, was er auch für später für sein ganzes Leben mitnimmt, das ist richtig. Wenn Sie Drogen genommen haben, auch diese Drogenerfahrung bleibt zeitlebens in Ihrem Gehirn. Das prägt sich ins gesamte Gehirn ein, nicht in irgendwelche einzelnen Strukturen, sondern das erfasst Sie als Person, als Mensch. Und wir sind ja unser Gehirn. Das heißt, eine frühe Drogenerfahrung ist genauso, also wie wenn er jetzt diese Triathleten-Erfahrung hat, dass er extrem leistungsbewusst ist und aktiv ist und das später mitnimmt. Nur der Unterschied ist, dass er in dem zweiten Fall jetzt etwas sozial Akzeptiertes mitnimmt, dass er sich vielleicht gesundheitlich ruiniert. Das kann auch der Fall sein, weil er sie vielleicht übernimmt. Ich möchte jetzt nicht
gegen Sport, kaputt gehen.
Genau, ich kann nicht gegen Sport reden. Ich glaube, der Sport ist sicherlich sehr viel besser, als sich mit Drogen da high zu machen. Aber auf der anderen Seite sollten wir einfach über diese Dinge reden dürfen, wissenschaftlich reden dürfen, offen reden dürfen und nicht, dass das tabuisiert ist. In dem Moment, wo es tabuisiert wird, wird es immer schräg liegen, wird es immer verquast klingen, wird nie zielführend werden. Wir müssen da einfach eine Öffnung finden.
Keine Regelung und keine Ordnung da drin. Und das sind ja eigentlich die typischen Funktionen, die eigentlich zum Beispiel eine Drogenkultur hat. Mhm. Ne? Dass sie das nicht einer Anarchie überlässt, sondern das sind vereinbarte Regeln, mehr oder weniger bewusst vereinbart, die der ganzen Geschichte eine Ordnung, eine Regulierung gibt auch. Und die können nicht entstehen. Sie sind für die Alkoholkultur sind sie uns nicht modern genug. Sie passen nicht zu dem, was die Ansprüche sind. Und bei allen, immer wenn es um illegalisierte Substanzen geht, sind sie gar nicht erst, dürfen sie sich gar nicht erst entwickeln, weil die Weitergabe von Erfahrung, von Wissen und so weiter wird ja permanent unterbunden.
Aber sie entwickeln sich und die Weitergabe von Erfahrung und Wissen ist seit den 60er Jahren an der Tagesordnung. Das ist was Normales, dass Menschen von ihren Eltern heutzutage in bestimmte Formen, Wege der Rauscherfahrung initiiert werden. Das
noch,
ist
noch
etwas
viel besser, Christian. Was? Wir haben das Internet. Das Internet ist eine derartige Demokratisierungsinstanz, wie man das wahrscheinlich vor 10 Jahren gar nicht gedacht hat. Du kommst an alle Informationen, die du haben willst. Du kannst mit Leuten Kontakt aufnehmen, mit denen, die du suchen müsstest. Du bist nicht mehr an deinen Ort gebunden. Also für mich ist das, ich beobachte ja, wie auch drogenbezogene Bezüge sich organisieren über das Internet und bin eigentlich begeistert davon, dass ich damit solche Strategien, die vielleicht noch vor 15 Jahren in Ordnung waren, dass man nämlich oder funktioniert haben, dass man Informationen zurückhält, dass die nicht mehr aufgehen.
Ich hoffe sehr, dass du recht hast.
Das erzeugt auch Angst, das erzeugt kolossale Angst bei denen, die das nicht können, die eben diese Globalisierung nicht mitmachen können, die merken, dass ihre Kinder irgendwo hingehen, wo sie nicht hin können oder aus verschiedenen Gründen auch nicht hin wollen. Und ich glaube, das erzeugt schon Angst. Und ich glaube, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber für diese Dinge. Ich glaube, wir sollten da einfach etwas liberaler sein, um klarer über Sucht nachzudenken und vor allen Dingen etwas zu akzeptieren, wenn jemand diese Drogenkarriere angestoßen hat, dass er dann Patient wird. Ich glaube, dass es seine Menschenwürde nicht einbüßt, wenn er diesen Unfall vielleicht einmal mitkriegt und wenn dieses Engrammieren in seinem Gehirn stattgefunden hat. Ich muss ihn auf jeden Fall noch als menschenwürdiges Wesen ansehen, mit dem ich als Patient, als Arzt umgehen kann.
Und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, man muss einfach lernen, auch dass Drogen ihre Zeit haben. Also Cannabis in der Pubertät hat eine völlig andere, oft auch fatale Wirkung, als Cannabis als ausgereifte, das auf ein ausgereiftes Erwachsenengehirn
trifft. Das sieht man sogar im Tierversuch, solche Dinge.
Aber woher wissen wir das?
Ja, aus der Wissenschaft.
Entweder aus der Wissenschaft oder aus Eigenversuch, je nachdem. Und die Eigenversuche gehen oft schief.
Ja, aber die gehen auch meistens gerade. Und das darf man nicht vergessen. Die meisten Leute nehmen sogenannte Drogen, weil es ihnen damit besser geht, weil sie damit besser zurechtkommen, weil sie damit einen Sinn in ihrem Leben finden, weil sie damit einen Weg finden, in einer repressiven Gesellschaft wie unserer klarzukommen. Deswegen nehmen sie das. Die nehmen es nicht, damit es ihnen schlecht geht. Und das ist etwas, was in den Diskussionen leider meistens nicht so vorkommt.
Ist richtig, wobei ich sagen würde, vielen Dank fürs Gespräch am Ende der Sendung.